Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Talk zum Thema Rektusdiastase mit der lieben Anja, Dorfmutti, Anja Sippel. Anja, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist?
Ja, hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Anja, ich bin Beckenboden-Physiotherapeutin und habe mich auf den Bereich der Frauengesundheit spezialisiert und habe jetzt ein Buch zum Thema Rektusdiastase geschrieben, weil auch da ich viele Frauen in der Behandlung habe, die mit dem Thema nach der Geburt zu mir kommen in die Praxis. Und ich immer noch merke, dass sehr viele Mythen und Unsicherheiten in dem Thema herrschen. Und das habe ich ja zum Anlass genommen, mal ein Buch zu schreiben und damit ein bisschen in die Welt rauszugehen.
Danke dir, genau. Es gibt immer noch sehr viele Mythen und wir wollen die natürlich wegmachen, damit wir möglichst eben auch trainieren können und nicht an Mythen gehindert werden, unser Training zu machen. Zuerst vielleicht, was ist überhaupt eine Rektusdiastase oder wie definierst du als Fachfrau kurz die Rektusdiastase?
Ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge, weil offiziell ist die Rektusdiastase nur über den Abstand definiert, also alles, was mehr als 3,5 Zentimeter Abstand ist nach neuesten Erkenntnissen. Aber ich als Physiotherapeutin würde das natürlich nicht nur über den Abstand definieren. Für mich zählt einfach viel mehr auch die Funktion. Also kann die Frau alles stabil ausführen, was sie möchte? Ist das Gewebe stabil? Und das zählt für mich auch nochmal mit. Natürlich auch den Abstand, aber viel hintergründiger. Der Abstand der geraden Bauchmuskeln, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne?
Genau.
Genau. Also die geraden Bauchmuskeln, die hier von oben nach unten entlang laufen und eben in der Schwangerschaft auseinanderweichen. Da bin ich jetzt schon so in meiner Bubble drin gewesen, dass ich das nicht erwähnt habe. Genau, die weichen eben auseinander und wenn die dann nach der Schwangerschaft eben nicht mehr unter 3,5 Zentimeter zusammenwandern wieder, dann spricht man von einer Rektusdiastase. Und ich würde vielleicht das so ergänzen, dass man sagt, die Rektusdiastase kann da sein, wenn sie funktionell stabil ist, dann gibt es keinen Grund mehr, die irgendwie zu behandeln. Wenn sie eben nicht stabil ist, dann kann man noch ganz viel tun.
Du sagst jetzt eben ganz viel tun oder wenn die Muskeln zurückwandern, du hast jetzt auch schon eigentlich angedeutet, sie muss nicht geschlossen sein. Aber was dieses Zurückwandern jetzt auch gerade in der ersten Zeit nach der Geburt, was begünstigt dieses Zurückwandern? Oder ist es einfach schlussendlich Genetik, Glück, ob die zurückwandern oder nicht?
Ja, so ganz genau wissen wir das noch nicht. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir gehen erstmal davon aus, dass natürlich der Körper intelligent ist und das Beste möchte, rückbildungsfreudig ist und sich alles wieder zusammenzieht. Das ist erstmal das, wovon wir ausgehen. Und dann kann natürlich eine vorausgegangene Schwangerschaft schon mit einer großen Rektusdiastase etwas sein, was das Ganze dann zum wiederholten Male nochmal breiter werden lässt und es dadurch schwieriger ist, zusammenzukommen, ne? Oder eine Zwerlingsschwangerschaft, wo der Bauch einfach sehr groß war. Oder natürlich auch eben das Bindegewebe, die Beschaffenheit, wie gut ist das Bindegewebe, dass es sich wieder zurückziehen kann. Wie gut ist die Fähigkeit? Es gibt verschiedene Bindegewebstypen und das eine Bindegewebe kann eben besser sich wieder zurückziehen als das andere. Genau, das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Faktoren.
Und wenn jetzt eben diese Rektusdiastase, oder wenn die Bauchmuskeln nicht zurückwandern, dann ist da eine Rektusdiastase da und du hast ja schon ganz klar gesagt, es muss nicht zwingend geschlossen sein, eben wichtig ist die Funktionalität. Wie würdest du da trainingsmäßig vorgehen? Oder heißt es eigentlich, gibt es Do's und Don'ts? Gibt es bestimmte Trainingsformen, die besonders hilfreich sind? Und was kann allenfalls, das sind jetzt viele Fragen, therapiemäßig noch unterstützend sein?
Ja, also erstmal würde ich bei dem Wording anfangen. Ich habe ja schon gesagt, oder du hast es auch nochmal gesagt, dass es nicht geschlossen sein muss. Das Schließen impliziert ja, dass keine Lücke ist, also die geraden Bauchmuskeln im Prinzip aneinander kleben. Aber das ist nie der Fall, weil dort eben eine Linie alba, also eine Sehne in der Mitte ist, wo sich alle Bauchmuskeln miteinander verzweigen. Das heißt, irgendwas muss da sein. Und deswegen ist eigentlich so dieses Wort geschlossen oder zu schon falsch. Also davon würde ich nicht sprechen, beziehungsweise wenn, müsste man erklären, dass 3,5 Zentimeter halt geschlossen ist.
Jetzt unterbreche ich dich kurz, weil da kommen immer wieder Anfragen von Frauen, die wirklich schreiben, oh je, ich habe noch einen Finger dazwischen, was ja dann nicht mal 1 Zentimeter ist. Was kann ich tun? Was soll ich tun? Völlig verzweifelt. Was darf ich nicht mehr? Das heißt ja eben, ein natürlicher Abstand ist absolut eben im Normbereich. Und du hast ja auch schon gesagt, es kann ja wirklich bis 3,5 Zentimeter, wird das nicht als pathologisch angesehen.
Ja, genau. Da muss man immer noch mal nachfragen, wie die Messung war, weil wenn man eine Testung macht, wird das ganz oft mit einem Crunch oder einer Sit-Up-Position getestet. Und wenn man hochkommt mit dem Kopf, sich aufrollt, dann wandern die geraden Bauchmuskeln zusammen. Und es könnte ja auch sein, dass die Frau meint, sie hat in diesem aufgerollten Zustand einen Finger. Das wäre auch gut. Aber dann wissen wir trotzdem nicht, wie weit der Abstand im entspannten Zustand ist. Und dann könnte sie trotzdem eine Rektusdiastase haben. Also das müsste man einmal vorher klären, in welchem Zustand wurde das gemessen, dieser eine Finger. Aber wenn der im entspannten Zustand ist, dann ist da keine Rektusdiastase, dann ist alles gut, genau. Und Do's and Don'ts ist immer schwierig. Es gibt sehr viele Übungen. Man kann alle Übungen super gut skalieren, anpassen, vereinfachen, erschweren. Das heißt, wenn wir eine Basisübung haben, dann kann diese Übung kann ganz viele Leute machen und die eine macht sich halt leichter und die andere macht sich halt schwerer, aber es ist immer noch die gleiche Übung, nur abgewandelt. Genau, deswegen ist es schwierig zu sagen, nein, diese Übung nicht, weil vielleicht kannst du sie einfach in abgewandelter Form machen und dann mit dem Ziel dann auch irgendwann die schwere Variante zu schaffen. Genau, und da achten wir halt vor allem auf das Doming, auf die Funktionalität, ob eben die Linie alba, sage ich mal, stabilisiert werden kann oder ob sehr viel Zug auf die Linie alba kommt oder nicht. Und das erkläre ich vielleicht auch noch mal einmal kurz. Mhm. Ne? Das Doming ist im Prinzip, wenn zwischen den geraden Bauchmuskeln der Bauchinnendruck so stark ist, dass dazwischen wie so ein kleiner Hügel entsteht, wie so eine kleine Pyramide entsteht, die eben dann rausgedrückt wird durch den Bauchinnendruck. Und entweder die Widerstandskraft von der Linie alba oder die Kraft vom tiefen Bauchmuskel nicht ausreichen oder auch nicht aktiviert werden. Also es kann auch sein, dass vielleicht die Kraft ausreichend ist und die Stabilität, aber der Körper lässt irgendwie diesen Stabilitätsmechanismus nicht anspringen und wir müssen ihn einfach nur noch mal ein bisschen wecken. Also das kann verschiedene Ursachen haben, dass eben dann dieses Doming entsteht. Da unterscheidet man dann ja auch noch zwischen weichen und harten Doming. Ich weiß nicht, ob wir so tief einsteigen wollen.
Doch,
gut, steigen wir so tief ein. dass man eben unterscheidet, ist dieses Doming weich, das heißt, man kann gut reindrücken. Dann geht man davon aus, dass einfach nicht sehr viel Zug auf der Linie alba ist und nicht die Gefahr besteht, dass das irgendwie noch weiter ausgedehnt wird oder ja, manche benutzen ja auch harte Wörter wie aufreißen oder so, also das tut es sowieso nicht. Genau. Also da geht man davon aus, dass das in Ordnung ist. Die Frage ist natürlich ein bisschen, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Damit, dass man überlegt, ob das dann funktionell stabiler wird. Das ist so ein bisschen die Frage. Wir wissen, es ist nicht schlimm, aber wird es dadurch besser, wenn das kommt? Brauchen wir es vielleicht sogar, um im Training weiterzukommen? Also da sind noch viele Fragen offen. Wichtig ist erstmal, dass man davor keine Angst hat. Genau. Und das harte Doming ist, wenn das die Lücke, die Beule, die dort rauskommt, dieser Hügel, wenn man draufdrückt und der hart ist wie so ein prall aufgepusteter Luftballon, dann geht man im Moment, muss ich nochmal so deutlich sagen, wir wissen es halt einfach noch nicht, im Moment davon aus, dass das eher nicht so gut ist und da vielleicht Kräfte entstehen, die möglicherweise die Linie Alba etwas mehr ausdehnen könnten.
Schön, dass du das so in der Konjunktivform formuliert hast. Eben, wir wissen es nicht besser aktuell. Vielleicht hier noch habe ich zwei Anschlussfragen. Und zwar einerseits, wir haben eben das Doming besprochen und das gibt aber noch, wenn der Bauch global sich also so hervorsteht, kannst du dazu noch den Unterschied sagen?
Genau, also das eben war im Prinzip das mediane oder das mittlere Doming, weil es in der Körpermitte ist. Das andere ist das globale Doming oder auch Bulging genannt, wo der ganze Bauch nach vorne steht. Das passiert entweder einfach schon durch den Schwerkraftdruck im Stehen oder Sitzen, weil die Organe dann in diese weichere Bauchdecke hineingedrückt werden durch die Schwerkraft. Oder das kann eben auch klassisch in Rückenlage beim Tabletop, also wenn man die Beine in so eine Stufenlage hochzieht, entstehen, dass einem das ganze Bauchpaket wie so entgegenkommt. Und da ist auch die Faszie im Prinzip eigentlich sehr stark ausgedehnt, die Bauchfaszie, und kann da im Stand diesem Druck der Schwerkraft nicht gegenhalten. Ich denke, dass kann man auf jeden, also ich meine, mit Training kann man immer irgendwas bewirken, genau, aber sicherlich gibt es da auch irgendwo Grenzen. Also wenn es zu stark ausgedehnt ist, dann wird man sicherlich nicht darauf hin trainieren können, dass man wieder einen Bauch hat wie 20 oder ne, das, da sage ich auch immer, es ist sowieso der Zahn der Zeit, der da eh gegen uns spielt und wir vielleicht auch eine Chance haben, schon eher uns damit zu beschäftigen, sage ich immer. Weil es kommt sowieso im Alter auf uns zu. Die Bäuche verändern sich im Alter. Da ist keiner vor geschützt. Ne? Die Schwerkraft tut da ihr Übriges. Und Gewebe wird weicher, genau. Und irgendwann müssen wir uns sowieso damit auseinandersetzen.
Genau, viele Anschlussfragen. Vielleicht noch eine etwas ja, provokative Frage. Kann es auch sein, dass wir generell beim Training einfach zu wenig Reize geben, dass viele Angst haben, zu vorsichtig sind? Und was passiert dann schlimmstenfalls, wenn wir viele Reize geben?
Ja, ich glaube, da müssen wir schon die Frau individuell vor Augen haben. Weil im Rückbildungstraining zum Beispiel kommen Frauen, die vielleicht vorher noch nie Sport gemacht haben. Und für die sind leichte Impulse dann auch schon wieder viel. Aber da ist das Schöne ja eben auch, dass man die Übungen anpassen kann. Und ich gebe dir schon recht, wir Menschen sind sicherlich generell eher faul und tun nur das, was nötig ist. Dass es generell, glaube ich, so ist, dass wir mehr Sport machen könnten oder unser Körper eigentlich dafür gebaut ist, mehr zu machen. Das, ich meine, das ist die Gesellschaft heutzutage. Wir brauchen nicht mehr 10 Kilometer zur Schule gehen oder so. Da sind wir ja bequem geworden, lassen uns alles liefern. Also von daher denke ich definitiv, dass wir unseren Körper mehr zutrauen können, auf jeden Fall. Und dass es da schon eine hohe Schwelle gibt, bis etwas entsteht. Aber natürlich ist es mit der Rektusdiastase, hat man einfach dort einen Punkt, der vielleicht eben noch nicht diese Reize aushält oder mitmacht, wie es vielleicht die Beine machen würden. Na, das heißt, man muss sich schon irgendwie an der Stelle dann orientieren, aber trotzdem auch immer wie an die Grenze rangehen. Also ich meine, es hilft nichts, im Komfortbereich zu bleiben. Dann sagt der Körper, okay, kann ich ja, brauche ich nicht stärker werden. Also da brauchen wir schon genügend Reize auf jeden Fall.
Und es ist ja zum Teil auch noch verbreitet, dass man die geraden Bauchmuskeln nicht trainieren soll, sondern nur transversus abdominis, also den, der tiefe Bauchmuskel, der von hinten vom Rücken bis vorne zur Linie Alba verläuft. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen.
Ja, auch da ist es so, dass die Bauchmuskeln alle gebraucht werden, sonst hätte der Körper sie nicht gebaut. Und wir auch die geraden Bauchmuskeln brauchen, in Kombination mit dem Tiefen. Also wir brauchen auf jeden Fall auch den Tiefen, wir brauchen aber auf jeden Fall auch den Geraden, auch die Schrägen, auch die Faszien, Es ist am besten, wenn alles im Team zusammenarbeitet. Ne? Im Team sind wir immer stärker und auch der Körper. Wenn nicht der eine kompensieren muss für den anderen und man sich da irgendein Muster antrainiert. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und gerade auch in Schwangerschaft und Wochenbett, wo einfach das Hormonsystem nochmal anders ist, wir weicher sind, dadurch, dass einfach das Baby wachsen darf, ne, der Körper das zulassen möchte, dass das Baby wächst, wir dadurch das Gewebe umgebaut wird und ein bisschen weicher ist, brauchen wir einfach auch den geraden Bauchmuskel vermehrt, um Stabilität mit in den Bauch zu bekommen. Genau, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, wenn ich das alles noch erkläre. Das dürft ihr dann auf jeden Fall in meinem Buch nachlesen mit den ganzen schönen Bildern dazu. Dann kann man das, glaube ich, besser verstehen.
Genau, eben wichtig ist ja sicher, dass wir alle Bauchmuskeln trainieren und uns nicht nur auf die Tiefen beispielsweise fokussieren. Das ist so die Message. Und beim Training würde ich schon auch sagen, ganz wichtig ist eben, wir haben schon gesagt, eben Reize setzen, Progression, dass wir das wirklich mitnehmen, dass wir eben auch steigen und nicht bei einer Übung bleiben, wie du gesagt hast. Das ist eigentlich so das Zauberwort. Noch eine Angst, die auch häufig in den Köpfen ist, mache ich dann, also wenn ich eine Rektusdiastase habe, kann es sein, dass ich vielleicht, wenn ich aktuell keine Beckenbodenbeschwerden habe, dass ich wegen der Rektusdiastase später mal Beckenbodenbeschwerden habe oder Rückenschmerzen. Wie siehst du da den Zusammenhang?
Ja, auch das ist umstritten in den Studien, wobei man klar sagen muss, dass die Studien schwierig sind im Moment noch, weil einfach oft ein falscher Abstand, also nur 2 Zentimeter Abstand als Rektusdiastase dann definiert wird. Und wenn das eben keine Langzeitfolgen hat und das nur in der Gruppe einbezogen wird, dann wird die Studie natürlich unsicher. Also von daher brauchen wir da noch definitiv mehr Studien mit richtigen Definitionen vom Abstand. Funktionell kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass zumindest es zu Rückenschmerzen kommen kann, aber also oder auch zu Instabilität im Beckenboden, weil natürlich auch der Bauch faszial mit dem Beckenboden verbunden ist. Aber andersherum kann man sich ja auch mal fragen, wenn man einfach weniger Sport macht und sich nicht traut, Sport zu machen, weil ich habe eine Rektusdiastase und ich darf das vielleicht nicht. Das wird mir so gesagt, bloß kein Sport, bloß nicht bewegen, bloß nicht die Bauchmuskeln trainieren. Ob dadurch nicht vielleicht Beckenbodenprobleme, Rückenschmerzen entstehen, dadurch, dass ich weniger Sport mache, könnte man auch mal umdrehen.
Zudem hat der Sport auch sonst viele Benefits. Also wenn wir auch den Bauch weglassen, Rücken weglassen, wir haben ja so viele gesundheitliche Vorteile und eigentlich ist es fatal, wenn wir eben aufgrund von Angst Sport dann vermeiden. Ich glaube, ganz wichtig, das hast du ja, sagst du ja auch im Buch und generell, dass wir wirklich auch das Ziel vor Augen haben, was wollen wir überhaupt, wo brauchen wir Stabilität und auch dorthin uns trainieren. Was würdest du einer Frau mitgeben? Was sind so die 3 Key Messages, wenn sie eine Rektusdiastase hat? Sehr offene Frage, vielleicht etwas schwierig, aber so 3 Punkte, die du einer Frau mit einer Rektusdiastase mitgibst.
Ja, auf jeden Fall erstmal anfangen, etwas zu tun, zu gucken, wo sind meine Ressourcen, was kann ich schon? Dass wir nicht negativ rangehen, was geht nicht, sondern sie stärken und sagen, was kannst du schon? Also das gucken wir als erstes, was geht. Und dann eben zu starten, zu trainieren, sich nicht von der Angst irgendwie bremsen zu lassen und dann dem Ganzen auch Zeit zu geben und schon ein bisschen milde auch mit dem Bauch zu sein. Du hast das vorhin, haben wir schon noch mal kurz gesprochen, ja auch gesagt, das fand ich sehr schön, dass du ja auch mal denken darfst, du bist stark und nicht nur immer guckst, ich bin hier schwach, sondern dass man das im Kopf einfach auch nochmal umdreht und das Mindset stärkt und sagt, ich bin stark und einfach mal guckt, was passiert denn dann. Genau, also das würde ich sagen, weniger Ängste, starten und Mindset, das passt.
Sehr schön, danke dir vielmals. Deine große Challenge mit dem Buch war ja, ich meine, ich erinnere mich, ich bin vor 10 Jahren ins Thema präpostnatales Training eingestiegen und dazu mal war natürlich die Aussagen rund um die Rektusdiastase ganz anders. Noch vor 5 Jahren hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, keine Planks, keine Sit-Ups, macht ja wirklich alles gar keinen Sinn. Und wahrscheinlich ist das Schwierige, es sind jetzt nach und nach Studien rausgekommen, aber du sagst ja auch, es ist zum Teil schwierig, kleine Teilnehmerzahl, aber auch eben beispielsweise mit der Messung, wo es halt wirklich auch keine Rektusdiastase eigentlich ist. Was war so deine größte Challenge beim Schreiben des Buches?
Eigentlich, dass vieles noch so unklar ist und dass vieles auch so sehr individuell ist. Weil was soll ich im Buch schreiben? Ich kann ja nicht schreiben, ist das alles individuell? Dann wäre das Buch fertig. Wir müssen individuell gucken. Aber das ist schon eine große Message trotzdem von dem Buch, dass wir individuell schauen müssen, weil eben jeder Bauch, auch wenn die Diagnose Rektusdiastase die gleiche ist, trotzdem unterschiedlich ist. Es gibt Varianten, so unterschiedliche Frauen wie es gibt es unterschiedliche Rektusdiastasebräuche. Und das war irgendwie, da habe ich sehr dran gestruggelt. Wie formuliere ich das so, dass ich nicht pauschalisiere und dass ich das, was auch noch unsicher ist in der Forschung, trotzdem irgendwas zu schreiben habe und trotzdem irgendeine Aussage machen kann. Das war schwierig.
Und dann eben wahrscheinlich, kaum hast du alles abgegeben, kommt vielleicht schon wieder eine neue Studie um die Ecke, weil eben zum Glück geht ja aktuell schon etwas. Was war so dein größter Überraschungseffekt beim Schreiben? Etwas, das vielleicht, was du vielleicht anders im Kopf hattest vor dem Start, und was hat dich dann eben so richtig überrascht? Aus einer Studie, aus einem Tipp, Interview, was auch immer.
Ja, eigentlich muss ich sagen, ganz klassisch so das mit den geraden Bauchmuskeln. Also ich wusste schon, dass wir alle Bauchmuskeln brauchen und dass das wichtig ist. Aber dass in der Schwangerschaft und im Wochenbett oder direkt postpartal die ersten Wochen gerade der gerade Bauchmuskel auch im Fokus stehen darf, weil er eben die Stabilitätsstrategie des Körpers dann ist, das war quasi mir noch neu. Und das habe ich gedacht, ja, guck mal einer an. Der Körper ist schon sehr schlau, wenn das eine nicht mehr funktioniert, weil durch Hormone weichgestellt, erfindet er natürlich eine andere Strategie, weil irgendwie muss er sich ja bewegen. Und das sind ja jetzt natürlich auch alles noch Überlegungen. Man versucht das mit Studien jetzt so ein bisschen zu untermauern, aber das macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß, da noch so weiter zu grübeln und weiter zu denken und zu überlegen, wie könnte es denn noch sein und was könnte es noch für Strategien geben. Und das war spannend.
Ich bin auch überzeugt, das wirbelt ein bisschen durcheinander, eben diese Erkenntnis, also nicht nur dich, sondern auch mich, andere Trainerinnen, Fachpersonen, aber auch Individuen, die einfach betroffen sind von einer Rektusdiastase. Ja, sehr spannend. Ich bin gespannt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Es ist ja auch erst brandneu. Aber was du darüber genau schreibst, was erwartet mich sonst noch im Buch? Wie ist das so aufgebaut? Was finde ich alles im Buch? Nebst den wunderbaren Illustrationen, die wir hier auch schon beim Titelbild sehen.
Ja, auf jeden Fall viele Illustrationen. Das war mir sehr wichtig, dass das auch positiv und schön dargestellt ist, dass auch dadurch man den Körper positiv erlebt und nicht irgendwie klinisch kalt, anatomisch korrekt dargestellt, sondern einfach, ja, dass man Lust hat, in das Buch zu gucken, dass man Lust hat, sich mit seinem Bauch zu beschäftigen. Deswegen habe ich auch, ich kann ja mal gucken, ob ich hier das aufschlagen kann, ob man das sieht, und groß, waren mir auch die Bilder sehr wichtig von der Fotografin, die auch authentische Bilder gemacht hat mit Frauen, die auch wirklich betroffen sind und eine Rektusdiastase haben. Dort hatten wir ein Fotoshooting und dort haben wir immer so als Kapiteltrenner so ein großformatiges Bild eingebaut, dass das auch schön wirken kann. Und ansonsten sind Experteninterviews noch in dem Buch drin. Dort habe ich in verschiedenen Bereichen zu Ernährung, zu Hypopressives, zu Osteopathie, zu Chakren, TCM, also super viele unterschiedliche Expertinnen interviewt, zu Operation, ein Chirurg ist mit dabei. Und das war mir auch wichtig, weil natürlich bin ich in meinem Fach spezialisiert, aber es Es ist ein Blumenstrauß an Dingen, die man tun kann. So unterschiedlich sind die Bäuche eben und der eine setzt da an, der andere setzt da an. Und das war mir wichtig, dass jede so ihren Weg findet. Na, so habe ich das versucht so ein bisschen zu lösen, das nicht pauschalisiert zu machen. Also es gibt hier kein Rezept, du musst erst das machen, das machen, das machen, weil das ist schwierig. Deswegen gibt es ganz viele unterschiedliche Impulse und man kann sich erstmal das vielleicht raussuchen, was einen als erstes anspricht. Und dann ist es ja natürlich auch immer ein Try and Error im Training. Test, Retest, man probiert aus, was funktioniert, wo reagiert der Körper gut drauf und probiert halt aus. Und natürlich sind auch konkrete Übungen da drin, auch wenn es nicht direkt das Diastase-Übung gibt. Ja, leider. Aber es sind Übungsvorschläge drin, auch mit Abwandlungen, dass man auch gleich mit dem Training anfangen kann. Es sind auch verfilmt, also man kann das mit QR-Code auch das Video dazu schauen, zu den Übungen. Und ja, dann findet man hinten noch Kontaktadressen, so dass man einfach auch noch vor Ort sich jemanden suchen kann, der einen mit unterstützt.
Danke dir vielmals für den Einblick. Und das Wichtigste ist halt, es ist wirklich evidenzbasiert und eben nicht. Natürlich wäre es schön, wenn wir alle diesen Ablauf machen könnten, aber eben das gibt es leider nicht, wird es wahrscheinlich auch nie geben, auch wenn wir mehr Evidenz haben, weil wir eben individuell unterschiedlich sind und unterschiedliche Geschichten, Bäuche etc. haben. Habe ich noch irgendetwas oder möchtest du noch irgendetwas ergänzen, was ich jetzt nicht dich gefragt habe, Anja?
Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Rundumblick gemacht. Ich freue mich auf Fragen, die vielleicht noch kommen von euch, die zuschauen. Und ich glaube, wir haben alles ganz gut beantwortet.
Danke dir vielmals für die Antworten auf die Fragen und danke fürs Zuhören. Tschüss. Mama, 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 hey. Mama, Mama, hey.